Ehe wir in den Text der Offenbarung selber einsteigen, uns übersichten, uns Einsichten verschaffen, wollen wir noch einige Grundgedanken vorausschicken zum Verständnis und Vorbemerkung zur Offenbarung. Erstens, die Offenbarung ist der Schlussstein der Prophetie. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal einem richtigen Maurer zugeschaut habt. Ich meine nicht so einen Freizeitmaurer, der einen Sack Mörtel im Baumarkt holt und dann da seinen Hühnerstall mauert, sondern einen richtigen Maurer, der einen Bogen mauert. Ob nun mit Mörtel oder ohne, er braucht dafür ein Lehrgerüst. Und da werden die Steine eingepasst. Wann hat dieser Bogen erst seine statische Festigkeit? Wenn oben der letzte Stein hineinkommt und damit die Kräfte abgeleitet werden können auf die Mauer oder auf die Pfeiler. So ist es in der Prophetie. Die Offenbarung als letztes Buch der Bibel ist der Schlussstein biblischer Prophetie. Das heißt, die Offenbarung muss unter Bezugnahme des Alten Testaments gelesen werden, denn von den 404 Versen der Offenbarung des Johannes haben alleine 268 Verse klare wörtliche und inhaltliche Bezüge zu alttestamentlichen Prophetien. Die Offenbarung des Johannes ist der Schlussstein. Wir müssen vom Alten Testament her die Offenbarung verstehen und deuten. Und wir müssen von der Offenbarung her die alttestamentliche Prophetie einordnen als die anderen Bausteine, die dem Bogen die Festigkeit geben. Also wiederum der Hinweis, Bibel lesen, Bibel kennenlernen und dann Bibel in der Gesamtaussage zuordnen. Zweitens, die Offenbarung ist ein Buch für einfache Menschen und darum auch einfach zu verstehen, nämlich für Menschen, die Jesus lieb haben. Ich möchte das noch stärker zuspitzen. Die Offenbarung ist ein einfaches Buch, für einfache Menschen geschrieben und von daher auch einfach zu verstehen. Mancher mag das jetzt als Provokation oder Übertreibung empfinden. Ich will es aber belegen. Die Offenbarung sollte von Johannes niedergeschrieben werden und an die sieben Gemeinden in Ephesus, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Laodicea, Philadelphia und Laodicea gesandt werden. Und dort sollte die Offenbarung gelesen werden, das heißt laut im Gottesdienst als Ganzes vorgelesen. Das dauert, wenn man laut liest, 75 Minuten. Könnt ihr zu Hause ausprobieren. Ist eine wirklich interessante Erfahrung, wer das einmal macht. Beim Lautlesen haben wir nämlich nicht so viele Möglichkeiten, ständig das hineinzulesen, was wir denken. Beim Lautlesen müssen wir den Text lesen. Das ist eine gute Erfahrung. Denn warum sollte laut vorgelesen werden? Weil die Mehrzahl der Gläubigen in diesen Gemeinden einfache Menschen waren, die als Analphabeten weder lesen noch schreiben konnten. Das waren die Sklaven, das waren die Abhängigen, das waren die kleinen Leute. Denn das Neue Testament zeigt uns und Paulus unterstreicht es, wo sind die Klugen, wo sind die Weisen, wo sind die Hochgelehrten dieser Welt? Gott hat das Verachtete berufen. Und so wurde die Offenbarung diesen einfachen Leuten vorgelesen. Jetzt taucht bei uns natürlich die Frage auf, was soll das denn, ein so schwieriges Buch, Analphabeten vorlesen? Ja, also muss der Inhalt gar nicht so schwierig sein. Diese einfachen Leute hatten die Chance, das zu verstehen, weil sie Jesus lieb hatten. Das führt dann zum Schluss, wenn wir damit so Probleme haben, dann liegt das nicht ausschließlich am Buch, sondern an wem? An uns. Weil wir mit unserem komplizierten Denken, zu dem wir auf vielfältige Weise erzogen werden, einen denkbar schlechten Zugang haben. Wir denken immer um drei Ecken und nähern uns diesen Texten, anstatt sie ganz schlicht zu nehmen, im Bild alttestamentlicher Prophetie. Denn wir wollen nicht vergessen, das Neue Testament gab es vollendet noch nicht. Das war erst im Entstehen. Die Bibel der ersten Christen war das Alte Testament und das wurde von Christus her gelesen und auf Christus hin gedeutet. Und aus dieser Sicht erschloss sich diesen einfachen Menschen dieses Buch der Offenbarung. Darum meine These, ein einfaches Buch für einfache Leute und darum auch einfach zu verstehen. Wir werden sehen, ob sich das hier auch in unserer Mitte bewahrheitet. Drittens, das Hauptthema dieses Buches ist Jesus Christus. Denn so beginnt schon die Offenbarung. Dies ist die Offenbarung Jesu Christi. Wenn in euren Bibeln überall steht die Offenbarung des Johannes, dann hat man den Schreiber hier eingesetzt in eine wichtige Rolle, die wem zusteht? Der Hauptperson. Es ist die Offenbarung Jesu Christi. Jesus ist das Hauptthema des Buches der Offenbarung. Und wir müssen bei allen Auslegungen, bei allen Bemühungen und Verständnissen, müssen wir unseren Blick auf Jesus richten. Da hat doch vor einiger Zeit einer schon vehement Protest angemeldet. Aber es steht doch so viel vom Antichristen in der Offenbarung. Ja, sage ich eben. Ohne Christus kein Antichristus. Sodass sogar die Negationen ein Beweis für die Hauptthematik sind. Jesus ist das Hauptthema und das werden wir sehen. Um ihn geht es. Er ist der kommende Herr aller Herren. Und auf ihn wollen wir unseren Blick richten. Die Offenbarung beschreibt im Weiteren die Zukunft. Beschreibt in Offenbarung 1 in den Versen 18 oder auch 19 Folgendes. Jesus sagt, schreibe, was du gesehen hast, was ist und was danach kommen wird. Man muss nun nicht gerade eine einzelne Grammatik gehabt haben, aber so viel kann man als schlichter Leser schon erkennen. Was du gesehen hast, ist Vergangenheit, was ist Gegenwart und was danach kommen wird, ist Zukunft. Die drei Hauptformen im Zeitverständnis. Wenn wir jetzt hineinschauen, das steht am Ende des ersten Kapitels, schreibe, was du gesehen hast. Das ist in Kapitel 1 die Offenbarung Jesu Christi. Was ist, sind die Kapitel 2 und 3, die den Zustand der Gemeinden beschreiben. Und was hernach kommen wird, ist von Kapitel 4 ab Beschreibung zukünftigen Geschehens. Bedeutet das, dass die Offenbarung von Kapitel 4 ab die Geschichte vom 2. bis 21. Jahrhundert beschreibt, wie viele es auslegen? Nein. Denn viele bringen die gesamte Weltgeschichte in die Offenbarung hinein. Da wird die Völkerwanderung eingeordnet, da wird die Teilung des Römischen Reiches und der Untergang des Römischen Reiches gesehen, da wird dann das Heilige Römische Reich deutscher Nation angesiedelt, da wird Napoleon, da werden all die Dinge genannt. Nun, wer ein bisschen Geschichte kennt, und Geschichte ist mein Hobby, der weiß, wie widersprüchlich die Ansichten so vieler Ausleger hier sind. Und dann kann ja irgendwas nicht richtig sein. Nein, ein Blick in den Inhalt macht uns deutlich, dass nicht nur die Zukunft allgemein beschrieben wird von der Zeit des Johannes am Ende des ersten Jahrhunderts, sondern dass das Finale am Ende der Zeit beschrieben wird. In Kapitel 1, Vers 10 steht, am Tage des Herrn, ich war im Geist am Tage des Herrn. Nun haben wir in vielen Bibelkommentaren stehen, das war am Sonntag, wo Johannes die Offenbarung bekam. Nur das macht herzlich wenig Sinn. Um diese Zeit gab es den Sonntag nicht. Die Leute hatten die 7-Tage-Woche im Römischen Reich und die Juden hatten den Sabbat. Der Sonntag ist erst unter Kaiser Konstantin im 4. Jahrhundert eingeführt worden. Also, der Sonntag kann es nicht sein. Und im Übrigen, warum soll man nur am Sonntag im Geist sein? Das sollte man die ganze Zeit sein, nicht? Was heißt es am Tage des Herrn? Wer jetzt ins Alte Testament geht, dem erschließt sich das sofort. Der Tag des Herrn ist das Schlüsselwort alttestamentlicher Prophetie, unter dem das Finale gezeigt wird am Ende. Das Finale der Weltgeschichte, das Finale der Heilsgeschichte und wenn wir jetzt das Neue Testament hinzunehmen, auch das Finale der Gemeinde Jesu. Und damit sind die drei Themenbereiche abgedeckt. Der Tag des Herrn, der begegnet uns bei Joel, in Zacharia, in Zephania, bei Jesaja, Jeremia, in all denen. Als ich das vor einigen Jahren entdeckte und in meiner alten Arbeitsbibel zu unterstreichen begann, da habe ich gestaunt, wie oft der Tag des Herrn im Alten Testament vorkam. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe die Einzelheiten zusammengetragen und habe gemerkt, es geht immer um das Finale. Es geht um schwere Zeiten, Gerichte, Katastrophen und Kriege. Es geht aber auch um gnädiges Eingreifen Gottes. Es geht um Erneuerung und um Aufrichtung seines Reiches, wie er es Abraham, Isaak und Jakob verheißen, dem David fest versprochen hat. Um diese Dinge geht es. Der Tag des Herrn. Und Johannes sagt, ich war im Geist in diesen noch in den Zukunft liegenden Ereignissen und habe alles gezeigt bekommen, wie das Finale dann aussehen wird. Wenn wir jetzt die Offenbarung recht lesen und verstehen wollen, wenn dieses Buch uns zum Segen und nicht zum Albtraum werden soll, dann müssen wir eines beachten. Zu mir kam mal ein junges Mädchen mit schreckhaft geweiteten Augen und sagte, mich ängstigt dieser ganze prophetische Zoo in der Offenbarung. Da hatte sie als junge Christin über die Zukunft einiges wissen wollen und jemand hat ihr geraten, doch die Offenbarung des Johannes zu lesen. Und nun war sie sichtlich verstört. Unausgesprochen geht es vielen so und darum lesen sie das Buch gar nicht. Diese Schrecknisse mit den Siegelgerichten, den Posaunengerichten, den Zornschalen und dann noch dazwischen, das ist ja nicht auszuhalten. Hier liegt ein Lesefehler vor und zwar ein perspektivischer Fehler. Die Offenbarung hat nämlich eine ganz bestimmte innere Struktur. Es wird uns in der Offenbarung immer erst ein Blick in die himmlische Welt gezeigt, ehe uns ein Blick in die irdische Welt gezeigt wird. Wenn ihr einmal schaut, dann seht ihr, dass dem allem vorangestellt ist die Ebene Himmel und Erde. Die zwei wesentlichen Ebenen. Himmel als für Gott und seine Welt stehend, Erde als das, was hier geschieht. Und nun entdecken wir beim Lesen, dass immer erst ein Blick in die himmlische Welt geschenkt wird, damit wir erkennen, wer im Regiment sitzt, wer die Sache bestimmt und wer alles in der Hand behält. Und dann erst ein Blick auf die Erde. So beginnt alles auf Patmos. Dort wird aber ein Blick in den Himmel geschenkt. Dann geht der Blick zurück zur Erde, Kapitel 2 und 3, Zustand und Bemühen Christi um die Gemeinden. Kapitel 4 und 5, ein Blick in den Himmel. Gott sitzt auf dem Thron, Kapitel 4, und wirkt durch seinen Sohn, Kapitel 5. Erst nachdem das ganz nachhaltig aufgenommen ist, folgt in Kapitel 6 der Blick auf die Erde mit den Siegelgerichten. Dann wieder Kapitel 7, ein Blick in die himmlische Welt. Es mag so schrecklich kommen, wie es will. Bei Gott steht eines fest, Israel wird nicht untergehen und die Gemeinde wird vollendet werden. Dann erst geht der Blick wieder zurück auf die Erde. Dann kommen die Posaunengerichte in allen Schrecknissen. Dann in Kapitel 10 wieder ein Blick in die himmlische Welt. Dann Kapitel 11, ein Blick auf die Erde, der Dienst der zwei Zeugen auf dieser Erde. Dann wieder ein Blick in die himmlische Welt, in das Handeln Gottes und zugleich auf die Erde. Dort das Auftreten des Antichristen. Dann in Kapitel 13 der Antichrist, der falsche Prophet auf dieser Erde und ihr Wirken. Kapitel 14 und 15, ein Blick in die himmlische Welt mit all den Aussagen und Vorbereitungen. Und dann folgt Kapitel 16 mit den Zornschalengerichten. Dann folgt Kapitel 17 mit dem Gericht über die Hure Babylon. Kapitel 18 mit der Zerstörung von Babylon. Und dann in Kapitel 19 wieder ein Blick in den Himmel, Hochzeitsmahl im Himmel, Wiederkunft Christi auf die Erde, Vernichtung des Antichristen. Kapitel 20, Reich Christi auf Erden, dann Ende von Himmel und Erde, Gericht Gottes. Und dann Kapitel 21, 22, neuer Himmel, neue Erde. Kennt ihr das auch bei ganz spannenden Büchern, bei einem guten Krimi oder sonst? Irgendwann juckt es einen ja dann und man blättert ganz zum Ende hin, um zu sehen, ob denn wirklich der Gärtner der Mörder ist oder was dann gerade die Thematik ist, nicht? Und so dürfen wir, wenn wir beim Lesen so ein bisschen bange ums Herz werden, dann blätter doch ruhig mal auf die letzten zwei Seiten und dann wirst du merken, das geht alles gut aus. Die Perspektive ist wichtig. Immer erst einen Blick in die himmlische Welt, ehe wir auf die Erde schauen. Viele schauen nur auf diese Dinge, wie das Kaninchen auf die Schlange. Und das schnürt das Herz in Angst und Furcht ein. Man muss den Blick heben. Man muss Christus sehen. Man muss Gott im Regiment sehen. Und dann kann man die Offenbarung als ein Hoffnungsbuch lesen. Als ein Buch großer Gewissheit. Und dann werden wir sehen, ist es ein Triumphbuch, das uns diesen Abschluss dann sehr, sehr deutlich macht und auch zeigt. Wir wollen weitersehen bei den Bemerkungen. Wir haben noch ein anderes Merkmal zu beachten, damit wir es dann auch gut verstehen. Viele lesen die Offenbarung einfach chronologisch. Das heißt, erst kommen die Siegel, dann die Posaunen und dann die Zornschalen und dazwischen noch allerhand anderes. Das habe ich viele Jahre auch so gemacht. Als ich meinen Lehrdienst auf Beröa begann und dieses Fach unterrichtete, da habe ich dann meine Studenten aufgefordert, doch eine Übersicht der Offenbarung zu zeichnen. Und sie kamen mit den verwirrendsten Entwürfen. Wo ich dann sagte, das wollen wir mal miteinander machen. Bringt eine große Rolle Packpapier mit. Die haben wir dann in einem Flur im Gang ausgerollt und dann haben wir gezeichnet und gemalt. Und ich erinnere mich noch daran, wie ich mit steigendem Ärger zugeben musste, es geht nicht auf. Und dann begann ich nochmal neu zu lesen. Und dann wurde mir deutlich, ich habe wieder etwas nicht beachtet. Ich habe nicht die Prophetie im Alten Testament beachtet. Und ich habe nicht das typisch zugrunde liegende hebräische Denken und die Ausdrucksweise beachtet. Im Hebräischen gibt es nämlich einen Parallelismus. Das heißt, etwas, was beschrieben und gesagt wird, wird ein zweites Mal beschrieben und gesagt mit anderen Worten. So haben wir keine zwei Schöpfungsberichte, wie das heute immer proklamiert wird, sondern es ist ein Schöpfungsbericht, der im Parallelismus wiederholt wird und gewisse Schwerpunkte betont. Und so haben wir im Alten Testament den Tag des Herrn in mehreren Durchläufen beschrieben. Am anschaulichsten ist das im Buch Joel. Da wird in vier Durchläufen der Tag des Herrn beschrieben, mit immer weitergehenden Einzelheiten. Bei Sacharien Kapitel 12 bis 14 ist das sehr augenscheinlich zu merken. Und beim weiteren Studium und Vergleichen fiel mir auf, genauso schildert Jesaja, Jeremia und Hesekiel die Dinge. Wir müssen den Parallelismus beachten. Was heißt das? Das heißt, der Tag des Herrn. Das ist die letzte Zeit, die letzten 7 Jahre. Das will ich jetzt hier nicht begründen, weil das aus dem Text noch kommt. Diese letzten 7 Jahre, die deutlich in 2 Perioden geteilt wird, von je 3,5, die bilden den Abschluss. Und die Offenbarung gibt uns jetzt 3 Durchläufe. Der erste Durchlauf mit den Siegeln, der zweite Durchlauf mit den Posaunen und der dritte Durchlauf mit den Zornschalen. Dabei verlagern sich die Aussagepunkte immer mehr zum Ende und zum Finale. Es ist aber immer dieselbe Zeit. Das werden wir noch sehen, wenn wir dann miteinander beginnen, Siegel, Posaunen und Zornschalen zu vergleichen. Und dann merken wir, ja stimmt, hier wird genau derselbe Zeitraum beschrieben, nur mit weiter ergänzenden Einzelheiten. Gemeinsam haben aber alle den klaren Endpunkt und das ist die Wiederkunft Jesu Christi. Wiederkunft meint jetzt im Sinne alttestamentlicher Prophetie und neutestamentlich ergänzender Aussage nicht die Entrückung der Gemeinde. Bei der Entrückung der Gemeinde kommt Jesus nicht, sondern wir werden ihm entgegengerückt. Die Wiederkunft Jesu findet als Messias, wenn er kommt, buchstäblich auf dieser Erde statt. Und das ist der Endpunkt, wo er seine Herrschaft antritt, wo er sein Reich aufrichtet und wo die Weltgeschichte zum Abschluss kommt, die Heilsgeschichte vollendet wird. Und im Tag des Herrn wird auch das Geheimnis der Gemeinde vollendet. Das müssen wir beachten in diesem Parallelismus, um zu verstehen, worum es geht. Nachdem wir nun diese Einzelheiten uns vor Augen geführt haben, wollen wir mit dem Einstieg beginnen. Jetzt beginnt die Textarbeit. Dabei gehe ich wie folgt vor. Mir geht es um Übersichten. Denn wenn wir die Übersichten nicht gewinnen, dann sehen wir, wie der Volksmund sagt, den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ich finde, das ist eine sehr bildhaft deutliche Aussage. Stellt euch einen Menschen vor, der sagt, ein Baum, noch 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 einer und noch einer. Und er merkt nicht, dass er mitten im Wald steht. So geht es vielen Bibellesern. Die hier eine Einzelheit, dort eine Einzelheit, hier etwas und dort, und die merken überhaupt nicht, worum es insgesamt geht. Es geht mir also um Übersichten. Dafür müssen wir uns dann jeweils die Flügel des Adlers leihen, damit wir aufsteigen und einen Überblick gewinnen. Weil der Text aber so reichhaltig ist, müssen wir an manch anderen Stellen 7 Meilenstiefel anziehen. Kennt ihr sicher auch aus den Märchen der Kinderzeit. Das heißt, wir müssen auch große Schritte machen, zusammenfassen, werden aber an entscheidenden Punkten dann jeweils stehen bleiben, um den Inhalt zu erarbeiten.